Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Viele hatten es erwartet. Jetzt im Herbst breitet sich SARS-CoV-2 wieder breiter und schneller aus. Doch die Dimension überraschte dann aber viele. Die Zahl der in Deutschland festgestellten Neuinfektionen stieg heute deutlich auf über 4000 Fälle. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn äußert sich besorgt und auch das Robert-Koch-Institut schlägt Alarm. Es sei möglich, dass bald mehr als 10.000 neue Fälle pro Tag zu sehen seien. Wir Medien orientieren uns gerne an solchen Zahlen und berichten in dieser Corona-Pandemie viel darüber. Schreckenszahlen titelte die Bild heute beispielsweise. Dabei gibt es Stimmen, die nicht nur eine solche Emotionalisierung kritisieren, sondern auch den medialen Fokus auf die Neuinfektionszahlen. Über das angemessene Verhältnis von Zahlen und Stimmen sprechen wir gleich als erstes. Außerdem geht es heute um päpstliche Tweets und eine Klage von Altkanzler Gerhard Schröder gegen die Bild. Tja, seit sich das Coronavirus ausbreitet, wird auch darüber debattiert, wie die Medien darüber berichten. Welche Stimmen kommen zu Wort? Auf welche Aussagen und Zahlen konzentrieren wir uns Journalisten eigentlich? Haben die Medien in den vergangenen Monaten genug dazugelernt, was die Berichterstattung über diese Pandemie angeht? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen, dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Hier im DLF ordnet er regelmäßig die aktuellen Zahlen und Entwicklungen zum Coronavirus ein. Herr Wildermuth, die Neuinfektionszahlen steigen derzeit wieder an und wir Medien blicken darauf. Ist das richtig so?
Ja, in jedem Fall. Also die Neuinfektionszahlen sind einfach ein ganz wichtiger Wert, den man wirklich im Blick behalten muss. Und es gibt natürlich viele andere Werte und das haben ja auch verschiedene Leute gesagt. Wir sollten zum Beispiel uns konzentrieren auf die Zahl der Intensivpatienten. Und auch da sieht man in der Zwischenzeit, dass die Zahlen doch anstiegen. Im Vergleich zu vor 4 Wochen haben sich die Zahlen der Intensivpatienten verdoppelt. Das sind mit 487 immer noch nicht besonders viele. Damit kommen unsere Ärzte gut klar. Aber diese verschiedenen Zahlen und Werte, die man sich anschauen kann, die zeigen in die gleiche Richtung. Und deshalb finde ich schon richtig, den Wert der Infektionszahlen auch wieder zu vermelden.
Nun ist es ja aber so, dass diese Neuinfektionszahl, da ist schon deutlich der Fokus drauf in den Medien. Das bestimmt die Titelzeilen, die Schlagzeilen. Sie haben schon gesagt, wird teilweise kritisiert, unter anderem vom Bonner Virologen Hendrik Streeck. Der hat vor einem Monat gesagt, dass wir einen anderen Blick bräuchten, um auf das Infektionsgeschehen zu schauen. Relevanter sei eben zum Beispiel die Belegung der Krankenhausbetten. Wird denn aus Ihrer Sicht dieses Verhältnis dieser Zahlen gut dargestellt von den Medien?
Ja, also das ist manchmal so, dass man tatsächlich sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf diese Zahl der Neuinfektionen konzentriert, ohne die einzuordnen. Denn einerseits steigen natürlich die Neuinfektionen dramatisch, das muss man sagen. Und wenn man in die Länder links und rechts oder östlich und westlich von Deutschland guckt, dann sieht man ja, in welche Richtung das laufen kann. Aber auf der anderen Seite gehört zur Wahrheit natürlich auch, dass die allermeisten dieser Infektionen im Moment relativ glimpflich verlaufen, einfach weil sich junge Leute anstecken. Das verschiebt sich gerade so ein bisschen. Also in den letzten Wochen holen die Älteren auf. Das ist wirklich nicht gut. Aber nach wie vor kann man sagen, die Infektionen, die im Moment laufen, die allermeisten sind milde, haben relativ wenig Symptome. Da kann man wie Herr Streeck sagen, okay, warum sollten wir uns da aufregen? Da gibt es aber doch einen guten Grund, sich da aufzuregen, finde ich jedenfalls. Nämlich die Zahl der Neuinfektionen, das ist die Zahl, die am dichtesten dran ist am Infektionsgeschehen. Also wenn ich mich heute anstecken würde mit SARS-CoV-2, dann dauert das ja ein bisschen, bis ich Symptome entwickle, dann dauert das, bis ich einen Test bekomme und dann warte ich auch nochmal aufs Ergebnis. Und bis das Ergebnis da ist, das dauert sozusagen eine Woche. Das heißt, die Zahl der Neuinfektionen beschreibt im Grunde das Geschehen, das schon eine Woche zurückliegt. Und wenn ich jetzt mir die Zahl der Krankenhauseinweisungen anschauen würde, das liegt nochmal eine Woche zurück. Und wenn ich gar auf die Zahl der Todesfälle zurückgucken würde, dann reden wir über 4, 6 Wochen in der Vergangenheit. Das heißt, die Zahl der Neuinfektionen ist im Grunde unser aktuellstes Maß. Und das ist ganz entscheidend. Denn wenn wir reagieren wollen auf diese Infektion, auf das Geschehen, dann müssen wir schnell reagieren. Und das ist eben nur darüber möglich, dass wir die Neuinfektionen im Blick behalten. Aber trotzdem immer dazu sagen, aktuell ist es so, viele dieser Neuinfektionen machen überhaupt keine Probleme. Aber all diese Leute stecken weitere Menschen an. Und wie wir das jetzt schon an den Zahlen ablesen können, sie stecken jetzt auch die Älteren an, die dann wirklich gefährdet sind.
Es ist also nicht immer ganz einfach mit den Zahlen und wie wir Medien sie bewerten. Ein anderer Kritikpunkt, der genannt wird, ist, dass im Laufe der Pandemie immer wieder dieselben Stimmen zu Wort kommen. Eine Fokussierung auf einige wenige Akteure. Es brauche mehr Stimmen und auch mehr unterschiedliche Stimmen, zum Beispiel aus der Wissenschaft. So ging es auch der Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen Kim, wie sie in ihrer aktuellen Ausgabe ihres YouTube-Formats MyLab beschreibt.
Bis vor kurzem war ich der Meinung, dass wir mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Medien brauchen. Mehr Stimmen der Vernunft. Doch, Corona hat meine Meinung geändert. Jetzt, wo mein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, dass Wissenschaft viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, muss ich einsehen, ach nee. Denn Wissenschaftler sind ja gar nicht automatisch Stimmen der Vernunft.
Maiti Nguyens Kritik ist, so wie es momentan laufe, sorge mehr Wissenschaft, mehr Wissenschaftler, mehr wissenschaftliche Stimmen, sorgen die in den Medien für mehr Verwirrung. Stimmen Sie dem zu?
Da ist definitiv was dran, denn nicht jeder, der Wissenschaftler ist, ist auch gleichzeitig Experte für die Fragestellung, in dem es dann aktuell geht. Und ich würde schon sagen, dass wir ein breiteres Feld von Experten brauchen. Also nicht nur die Virologen fragen müssen, sondern zum Beispiel auch die Intensivmediziner, die haben sich auch gerade zu Wort gemeldet, haben gesagt, wir sollten vielleicht auch nicht auf die Infektionen insgesamt gucken, sondern auf die Infektionszahlen der ab 50-Jährigen. Das wäre so eine andere Zahl, die diskutiert wird, die geht auch hoch, wie gesagt. Also es kommt darauf an, dass man viele Stimmen hört, aber das müssen dann wirklich Experten sein. Es gibt aber leider auch eine ganze Reihe von Ärzten, von Forschern, die sich äußern und vielleicht nicht gerade wirklich Experten sind, zu der Frage sind, über die sie sich da äußern. Und da kommen dann manchmal auch etwas seltsamere Meinungen zum Tragen, die dann auch geadelt werden mit diesem Label Wissenschaft. Aber wenn man sich anguckt, Herr Streeck hat eine ganz andere Position als Herrn Drosten. Also auch in den Leuten, die jetzt wirklich viel in den Medien zu sehen ist, ist doch eine Bandbreite von Einschätzungen. Und das ist auch gut so. Dann kann man sich gemeinsam eine Meinung bilden. Aber tatsächlich nicht jeder, der sagt, ich bin Wissenschaftler, ist automatisch deshalb auch die richtige Person, um diese Fragestellung dann immer anzugehen.
Muss man den Menschen vielleicht auch immer noch dazu erklären, wie Wissenschaft funktioniert, also durch einen Diskurs und dass die wissenschaftliche Community etwas länger braucht?
Ja, finde ich total wichtig, denn es ist so, diese Publikationen, die im Moment rausgehauen werden, das war gerade am Anfang so, da kamen jeden Tag neue Dinge und wir Wissenschaftsjournalisten haben versucht, das einzuordnen. Das ist wirklich schwer, aber das liegt auch daran, das ist eine Situation, die ist sonst nicht da. Die Wissenschaftler, sonst sitzen sie im Lehnstuhl und machen das alles ganz gemütlich. Jetzt haben sie wirklich versucht, handlungsrelevante Daten zu liefern. Und dass die da manchmal auch in die Irre galoppiert sind, weil es so schnell gehen sollte, das müssen wir ganz offen sagen. Das ist auch immer korrigiert worden. Und unterm Strich, also zumindest in Deutschland hier, haben wir die Sache bisher ganz gut bewältigt. Und da sollten wir weiter auf die Forscher und auch auf das Robert-Koch-Institut hören.
Sagt DLF-Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie wir Medien über die Corona-Pandemie berichten. Mit Klagen und verklagt werden kennt sich die Bild aus. Des Öfteren sind Personen, über die berichtet wird, nicht wirklich zufrieden damit, was da im Boulevardblatt über sie steht. Dass ein Altkanzler klagen will, ist aber wohl selbst für die Bild nicht alltäglich, nämlich Gerhard Schröder. Heute unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der Nord Stream AG und des russischen Mineralölunternehmens Rosneft. Der Anlass? Bild hatte den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny, der gerade einen Giftanschlag überlebt hat, interviewt. Und der hatte Schröder vorgeworfen, versteckte Zahlungen vom russischen Präsident Putin zu erhalten haben. Und Schröder sei Putins Lobbyist und Laufbursche, hieß es da. Schröder will diese Anschuldigung nicht auf sich sitzen lassen und schaltete seine Anwälte ein. Er kritisiert, Bild habe ihn nicht um eine Stellungnahme gebeten. Darüber habe ich mit dem Medienrechtsanwalt Christian Solmecke gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob Bild Schröder denn hätte fragen müssen.
Also generell ist es schon so, dass Medien die Stellungnahme eines Betroffenen einholen müssen, wenn sie irgendeinen Verdacht äußern. Hier ist es allerdings so, dass die Bild-Zeitung selbst ja gar keinen Verdacht geäußert hat, sondern ein Interview wiedergegeben hat und Nawalny diesen Verdacht in den Raum gestellt hat, dass Schröder verdeckte Zahlungen von Putin angeblich erhalte. Und insofern kann man das zwar als Streitfall hier sehen, ich sehe es aber nicht so, dass die Bild-Zeitung hier hätte auch Schröder nochmal vorher fragen müssen.
Das Stichwort ist ja auch die journalistische Sorgfaltspflicht. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, wann Redaktionen Personen um eine Stellungnahme bitten müssen und wann eben nicht.
Naja, jeder Beruf hat so seine eigenen Sorgfaltspflichten. Wenn ich als Patient in ein Krankenhaus reingehe, möchte ich gerne gesünder herauskommen, als ich es betreten habe und will nicht, dass der Arzt Fehler macht. In einem Restaurant will ich nicht, dass sich in einem Salat irgendwelche Schnecken befinden. Und insofern gilt das Gleiche auch für Journalisten. Trotz der Schnelllebigkeit, die der Journalismus gerade auch durch das Internet erfährt, müssen auch Journalisten immer noch sorgfältig berichten und auch recherchieren. Und insofern steht übereinstimmend in allen Landespressegesetzen drin, dass Journalisten vor der Verbreitung von Nachrichten diese Nachrichten mit der gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit, Inhalt und Herkunft zu prüfen haben. Das gilt eben auch nach dem Pressekodex dann, wenn man gewisse Aussagen und Behauptungen verbreitet. Das ist die journalistische Sorgfaltspflicht, so wie sie in den Gesetzen geregelt ist.
Ein anderer Vorwurf, der ja häufig fällt in solchen Zusammenhängen, wenn Medien über Anschuldigungen zum Beispiel berichten oder Interviewpartner diese in Medien tätigen, dieses andere Stichwort ist die Verbreiterhaftung. Sprich, durch die Verbreitung von Äußerungen einer Person kann das Medium auch selbst in der Haftung stehen. Wann gilt denn diese Verbreiterhaftung?
Ja, grundsätzlich gilt die immer, wenn irgendeine Zeitung oder ein Online-Journal irgendetwas verbreitet. Und zwar gilt sie für Urheberrechtsverletzungen und Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Das, was Herr Schröder jetzt hier gegenüber der Bild-Zeitung geltend macht, ist, dass sie sagt, du hast hier unwahre Tatsachen weiterverbreitet. Meinetwegen hast du, liebe Bild-Zeitung, die nicht mal selber geäußert, sondern der Herr Nawalny. Aber wenn man so ein Interview einfach abdruckt, ohne da sorgfältig nochmal nachzuhaken, dann haftet das Medium selbst. Aber da, glaube ich, wird es Herr Schröder schwierig haben. Es gibt eine Rechtsprechung schon aus dem Jahre 2010 vom Bundesgerichtshof zu einem Interview, was Roger Willemsen, der verstorbene Kabarettist, mal geäußert hat. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, so einfach ist das bei Interviews nicht. Nur wenn das gesamte Interview in eine tendenziöse Richtung geht, müssen Medien nochmal nachhaken. War hier meines Erachtens im Falle Schröder nicht so. Nawalny sagt ja deutlich, ich vermute nur, dass Schröder noch verdeckte Gelder bekommt, dass er von Rosneft und seinen Aufsichtsratsposten Gelder aus Russland bekommt, ist ja eindeutig. Ob da noch was verdeckt fließt oder nicht, wusste auch Nawalny nicht. Das Ganze ist sozusagen eine Vermutung, die er selbst als Anwalt, also Nawalny selbst als Anwalt geäußert hat. Ja, ob die Bild-Zeitung da hätte recherchieren müssen? Ich meine, nein, kann man auch anders sehen, ist also so ein typischer Grenzfall. Aus meiner persönlichen Sicht kann man das durchgehen lassen.
Also Ihre Einschätzung, Schröder kommt nicht mit seiner Klage durch?
Genau das glaube ich. Ich glaube, das kann genau so stehen bleiben, wie es auch gedruckt worden ist.
Sagt der Medienrechtler Christian Solmecke. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Die Zahl der Internetnutzerinnen und Nutzer in Deutschland steigt an. Das ist eines der eher weniger überraschenden Ergebnisse der neuen ARD-ZDF-Online-Studie. Im Durchschnitt sind wir Deutschen jeden Tag fast 3,5 Stunden online. Interessant aber das beliebteste Netzwerk. Das ist nämlich laut Studie nicht mehr Facebook, sondern Facebook-Tochter Instagram. die diese Woche ihr 10-jähriges Jubiläum feiert, wie bei Medias Res haben berichtet. 15% der Bevölkerung sind den Studienergebnissen nach täglich bei Instagram. Das kleine Netzwerk Twitter kann da lange nicht mithalten, hat aber auch jede Menge prominente und sehr aktive Nutzerinnen und Nutzer, allen voran natürlich US-Präsident Donald Trump oder auch der Papst. Unser Glossist hat sich den Pontifex-Account mal näher angeschaut.
Medias Res. Arno Orzesek.
Frage mal an alle, denen Fremdsprachen fremd sind. Woran denken Sie, wenn Sie Fratelli Tutti hören? Etwa an Tutti Frutti, die legendäre Busenshow auf RTL? Tja, dann sind Sie wohl ein alter weißer Mann. Aber egal, hier wird niemand wegen Geburtstag, Hautfarbe oder Geschlecht diskriminiert. Fratelli Tutti ist übrigens auch keine neumodische Sorte, die Sie in Ihrer italienischen Eisdiele probieren könnten. Nein, Fratelli Tutti, zu Deutsch alle Brüder, ist der Name der dritten Enzyklika von Papst Franziskus. Und sobald Sie die studiert haben, abrufbar unter vatikan.va, wissen Sie, der Papst zitiert mit Fratelli Tutti die ersten Worte aus der sechsten Ammonizione, sprich Ermahnung, des heiligen Franz von Assisi. Der gendersensitive Franziskus weiß allerdings um die Fallstricke rein männlicher Anrede und erklärt sofort, Franz von Assisi habe sich an alle Brüder und Schwestern gewandt. Trotzdem spottete der Autor Christoph Strack in dem Portal katholisch.de über den Namen Fratelli Tutti. Avanti dilettanti, vorwärts, ihr Amateure. Denn laut Strack hat die katholische Kirche aus seiner Sicht lange eine Meisterin der Kommunikationsbeherrschung, genau dieses Talent generell verloren. Mit Blick auf die Social-Media-Aktivitäten des Heiligen Stuhls entgegnen wir, kann man so sehen, muss man aber nicht. Zwar hatte der Papst einst der Jungfrau von Carmelo TV-Abstinenz versprochen und hält sich auch vom Internet fern, aber zugleich ist er ein Twitter-Gigant mit Millionen Followern. Ein Widerspruch, meinen Sie? Kann man so sehen, muss man aber nicht. So ein Papst ist ja kein Donald Trump. Ein Papst, dieser jedenfalls, lässt twittern. Und zwar mehrsprachig, sogar lateinisch, was schräger klingt, als es ist. Daniel Gallagher, einer der päpstlichen Latein-Twitterer, hat kundgetan, bereits Martial, der römische Satiriker des ersten Jahrhunderts, habe bücherweise lateinisch getwittert, nur halt, ergänzen wir, in der analogen Variante, die damals Epigramm hieß. Aber schon klasse. Der Heilige Stuhl gesteht der Twitterei eine lange Tradition zu, die kurz nach der Himmelfahrt Christi beginnt. Dennoch scheint Twitter für die katholische Nachrichtenagentur KNA irgendwie Neuland zu sein. Denn kaum hatte Franziskus am Sonntag Fratelli Tutti veröffentlicht, verbreitete KNA die Meldung, der Papst habe die Anliegen der neuen Enzyklika in zwei Tweets dargelegt. Oha, dachten wir, die ganze Enzyklika in zwei Tweets, dafür brauchst du echt eine Extraportion Heiligen Geist. Andererseits, wozu erst 150 Seiten raushauen, wenn das Wichtigste dann in ein paar Posts passt? Allein die KNA irrte. Was sie als Kurzfassung ausgab, sind einzelne Zitate aus der Enzyklika, denen bald weitere folgten. Gucken Sie ruhig mal in den Pontifex-Account rein. Der Vatikan hält offenbar viele Enzyklikasätze für tweet-taugliche Epigramme. Und dank der 150 Seiten ist der Nachschub bis ins nächste Pontifikat gesichert. Im Übrigen, liebe KNA-Leute, pardon, dass wir hier über Sie getratscht haben. Immerhin hat der Papst kürzlich klipp und klar erklärt, Tratsch ist schlimmer als die Pest des Covid-19. Noch schlimmer. Wir fragen uns nur, warum der Vatikan diesen Spruch bislang noch nicht getwittert hat. Martial, das alte Lästermaul, hätte den bestimmt geliked.
Anmerkungen von Arno Orzesek. Jahrelang hat der Investigativjournalist Jovo Martinovic für internationale Medien wie die BBC über das organisierte Verbrechen auf dem Balkan berichtet. 2015 wurde er verhaftet und verbrachte danach fast 15 Monate in Untersuchungshaft. Rund 5 Jahre nach Beginn der Strafverfolgung ist Martinovic heute durch ein Gericht in Montenegro erneut zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Andrea Bär berichtet.
Beschämend und politisch motiviert, so nannte Jovo Martinovic das Urteil des Gerichts in Podgorica. Der erfahrene Investigativjournalist war angeklagt wegen Mitwirkung an Drogenhandel und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Internationale und montenegrinische Journalistenorganisationen werteten die Anklage von Beginn an als politisch motiviert. Denn Martinovic recherchierte zum Thema Waffenschmuggel von den Balkanstaaten nach Westeuropa und auch ein Drogenring spielte dabei eine keine Rolle. Kriegsverbrechen und organisierte Kriminalität auf dem Balkan gehören zu seinem Spezialgebiet. Und Martinovic betonte erneut, seine Kontakte in diese Kreise seien journalistisch, also rein beruflich bedingt. Die Richter verurteilten den 46-Jährigen dennoch wegen Drogenhandels zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Vom Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sprachen sie ihn frei. Zuvor saß Jovo Martinovic fast 15 Monate lang in Untersuchungshaft. Diese soll angerechnet werden, er muss also nicht ins Gefängnis. Martinovic will gegen das Urteil Berufung einlegen. Das Gericht habe sich während des gesamten Verfahrens geweigert, Beweise zu seinen Gunsten zu berücksichtigen. Zwei Zeugen hätten ihn entlastet und seine journalistische Rolle in dem kriminellen Umfeld aufgezeigt. Der Kronzeuge habe sich zudem in Widersprüche verstrickt. Jovo Martinovic arbeitet für montenegrinische und viele internationale Medien und ist weit über Montenegro hinaus bekannt. Sein Fall wirft ein Schlaglicht auf Montenegros Probleme mit der Pressefreiheit. Seit 2012 laufen EU-Beitrittsverhandlungen mit dem rund 600.000 Einwohnerland Montenegro. Doch unabhängiger Journalismus ist dadurch nicht einfacher geworden. Offene Drohungen und Einschüchterungen, auch durch Spitzenpolitiker wie Präsident Djukanovic, sind genauso Alltag wie verbale und körperliche Gewalt. Nach Angaben des Zentrums für investigativen Journalismus in Podgorica besteht für Journalisten Gefahr, wenn diese zu Korruption und organisierter Kriminalität recherchieren im Umfeld von Mächtigen. Immer wieder kommt es auch zu offensichtlich politisch motivierten Festnahmen, Anklagen und Prozessen.
In Montenegro ist der Investigativjournalist Jovo Martinovic verurteilt worden. Informationen waren das von Andrea Beer.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Michael Müller, ich bin Lokalredakteur der Kehler Zeitung. Kehl ist eine große Kreisstadt mit 35.000 Einwohnern etwa, sozusagen der deutsche Vorort der Europametropole Straßburg. Wir berichten morgen über ein Thema aus der letzten Gemeinderatssitzung. Da ging es um die Frage, ob es künftig Bild- und Tonaufzeichnungen von Gemeinderatssitzungen geben kann. Da soll es demnächst einen Testlauf geben. Und vielleicht ist das mal ein interessanter Ansatz für die Zukunft, auch mal ein neues Publikum für Kommunalpolitik zu interessieren. Und wie das ablaufen soll, lesen Sie morgen in der Kehler Zeitung oder auch online auf www.bo.de.
Der Blick in die Kehler Zeitung von morgen oder auch ins Internet von morgen. Und an dieser Stelle auch noch ein weiterer Hinweis auf morgen. Dann erscheint eine neue Ausgabe unseres Podcasts nach Redaktionsschluss. Dort diskutieren wir regelmäßig mit unseren Hörerinnen und Hörern über ihre Kritik und ihre Fragen zum Thema Journalismus und Medien. Diesmal kommt unsere Hörerin Katrin Blankenhagen zu Wort.
Ich finde, es wird noch zu wenig über das Klimathema berichtet und auch zu wenig darüber berichtet, wie dringlich und wie kritisch die Situation eigentlich ist. Und ich frage mich halt, ob das daran liegt, dass Journalistinnen Angst haben, als Aktivistinnen angesehen zu werden, oder denken sie, die Klimathemen interessieren die Leute vielleicht nicht. Deshalb habe ich geschrieben, um das herauszufinden, woran es liegt.
Über Klima und Journalismus diskutiert unsere Hörerin Katrin Blankenhagen morgen in Nachredaktionsschluss mit Brigitte Betz und dem Medias Res Team aus dem Medias Res Team und Georg Ehring aus der DLF-Redaktion Umwelt und Verbraucher. Zu hören dann morgen auf allen gängigen Podcast-Plattformen in der DLF-Audiothek-App und in gekürzter Form dann auch an dieser Stelle hier im Radio. Das war's für heute mit Medias Res. Gleich geht's hier im Programm weiter mit dem Büchermarkt. Da geht's dann natürlich auch um den Literaturnobelpreis, der dieses Jahr an die US-Autorin Luise Glück geht. Fürs Zuhören bedankt sich Isabel Klein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.